Schönen guten Morgen. Bist du gerne in der Großstadt unterwegs? Also so ab 500.000 Einwohner, sagen wir mal. Zum Beispiel Bremen oder auch noch größer, Berlin. Bist du da gerne in so einer Stadt? Zu Fuß oder auch mit dem Auto? Ich bin da nicht so gerne. Und ich glaube, ich bin da nicht so gerne, unter anderem, weil ich mich da nicht auskenne. Es gibt da komplizierte Straßennetze, es ist immer viel los. Es gibt so viel, worauf man Acht geben kann oder auch Acht geben muss. Es ist einfach zu viel, um es zu überschauen. Als Kind war das anders. Da konnte ich einfach bei Mama und Papa mitgehen. Die kannten sich aus, die hatten einen Plan. Und von da aus konnte ich dann das ganze Spektakel angucken, verfolgen, genießen. Ich konnte mich ihnen anvertrauen und musste selbst nicht schauen, wo es lang geht und wo wir jetzt als nächstes hingehen müssen. Das war schön. Das war befreiend. Wir haben heute einen Text, da ist das ähnlich. Und da geht es um das Leben. Da hätten wir manchmal auch lieber die Kontrolle, würden gerne selber schauen und die Dinge verstehen. Aber im Glauben leben ist eigentlich befreiend. Und so geht es heute Morgen darum, dass wir im Glauben leben und nicht im Schauen. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und dabei machen wir weiter in unserer Predigtreihe über die Erzväter, Abraham, Isaak, Jakob und seine Söhne. Bisher waren wir noch bei Abraham. Abraham hat die Verheißungen von Gott bekommen und ist erst erste Schritte im Glauben gegangen. Und er hat dabei auch schon ein paar Sachen dazugelernt. Und in dem Text heute wird Abraham weiter lernen, okay, auch wenn ich nichts von der Erfüllung von Gottes Verheißungen sehe, ich kann Gott vertrauen. Ich kann ihm glauben. Und dieser Glaube wird Abraham durchs Leben tragen. Ich muss nicht den Überblick haben. Ich muss nicht selbst nach dem Weg suchen. Es reicht, wenn ich Gott in allem vertraue. Und so möchte ich diesen Text einmal vorher am Stück vorlesen und dann später immer wieder darauf verweisen. Ich lese 1. Mose, Kapitel 15. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abram in einem Gesicht so. Fürchte dich nicht, Abram. Ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abram, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Und Abram sagte, siehe, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm, nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blick doch auf zum Himmel. Und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und er, Gott, sprach zu ihm, ich bin der Herr, der ich dich herausgeführt habe aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Und Abram sagte, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Da sprach Gott zu ihm, bring mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege, deinen dreijährigen Witter, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm all diese. Und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abram verscheuchte sie. Und es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abram und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Und Gott sprach zu Abram: Ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Du aber, du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren. Denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Tierstücken hindurchfuhr. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Die Keniter und die Kenasiter und die Kadmoniter und die Hethiter und die Perisiter und die Riphaiter und die Amoriter und die Kanaaniter und die Girgashiter und die Jebusiter. Soweit das Wort Gottes. Ich würde noch gerne einmal beten. Und Herr, wir stehen vor diesem Text. Manches davon ist uns komplett fremd, verstehen wir nicht, so einer alten Zeit. Und trotzdem bist du der Gott, der damals gehandelt hat, immer noch derselbe. Du bist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und du bist der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der an diese Sachen anknüpft, der Gott ist, an den wir glauben dürfen, wie Abraham geglaubt hat. Und Herr, wir bitten dich, ich bitte dich, dass du jetzt hilfst bei der Predigt, mir beim Reden und uns allen beim Hören, dass du dich offenbarst, dass du uns weiter zeigst, wer du bist, was du von uns möchtest, wie wir richtig leben können, sollen, wie wir dir die Ehre geben. Bitte verherrliche du dich unter uns. Bitte werde du uns groß vor Augen, stärke uns, ermahne uns. Danke, dass du da bist. Danke, dass es auf dein Handeln ankommt. Und danke für deine Gnade und für deine Macht und Gerechtigkeit. Amen. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Das sehen wir in diesem Text. Und ich habe diesen Text wie fast immer in drei Punkte unterteilt. Erstens, im Glauben leben. Zweitens, ein fester Bund. Und drittens, ein gerechter Plan. Also das Kapitel fängt damit an, dass Abraham im Glauben lebt. Abraham, er ist immer noch kinderlos, wie es hier heißt. Und wir erinnern uns von den letzten Malen, er und seine Frau Sarah sind schon relativ alt. Da ist es biologisch eigentlich unmöglich, dass sie nochmal Kinder bekommen. Und da fragt sich Abraham, wer wird mich denn eigentlich beerben? Weil ohne Kinder wird alles, was ich habe, jemand anderem gegeben. In seinem Fall ist das Eliezer von Damaskus. Das ist der Sohn seines Hauses. Und damit ist nicht ein leiblicher Sohn gemeint, den gab es ja nicht, sondern einer von Abrahams vielen Knechten. Sehr wahrscheinlich der oberste Knecht, der viel Verantwortung hatte und dem Abraham vertraute. Und über diesen Eliezer von Damaskus heißt es, wahrscheinlich ist das der gleiche dann in Kapitel 24, Vers 2, da heißt es, da sagte Abraham zu seinem Knecht, dem Ältesten seines Hauses, der alles verwaltete, was er hatte. Doppelpunkt. Und dann gibt er diesem Knecht einen Auftrag, eine Frau für seinen Sohn zu finden. Ein wichtiger Auftrag, das vertraut er diesem vertrauenswürdigen Knecht an. Und das ist eben wahrscheinlich auch wieder dieser Eliezer von Damaskus. Abraham vertraut ihm. Und ohne Kinder, da wird es das Beste sein, wenn er alles bekommt, was Abraham besitzt. Und das war für Abraham vielleicht nicht die beste Lösung, aber es war eine Lösung. Weil am liebsten hätte er es ja auch seinem eigenen Sohn gegeben. Eigene Kinder zu haben, ist was Schönes. Das war auch damals schon so. Und an diesem Nachkommen hingen ja bei Abraham auch Gottes Verheißungen. Gott wollte ihn doch zu einer großen Nation machen. Und er wollte doch auch durch ihn und seine ganze Familie andere segnen. Oder nicht? Das war doch der Plan Gottes. Aber ohne Kinder wird das nicht passieren. Ohne Kinder kann das nicht passieren. Oder hat Abraham Gott vielleicht falsch verstanden? Und dann erlaubt sich Abraham, da mal nachzufragen. Gott hatte hier im Kapitel ja nochmal angefangen, zu ihm zu reden. Ich bin dir ein Schild und ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Gott segnet Abraham wieder, sagt ihm zu, was er ihm schenken wird und was er ihm ist und was er ihm sein wird. Und was wird Abraham da gedacht haben? Gott, aber ich sehe davon nichts. Kann ich dir vertrauen? Was wird denn aus deinen Verheißungen? Und Abrahams Nachfrage klingt hier aber nicht rebellisch, nicht zornig oder bitter oder so. Vielleicht schwingt ein bisschen Zweifel mit, ja. Aber er ist ehrlich zu Gott. Die Zweifel sind ja nun mal da und Abraham tut genau das Richtige in solchen Fällen. Er spricht es vor Gott an. Er sagt ihm seine Zweifel. Und er fragt und zweifelt, weil er verstehen will, weil er Gott verstehen will, seine Pläne verstehen will. Und das ist völlig in Ordnung. Und Gott hilft Gott, ihm seine Fragen beantwortet zu bekommen. Würde dir das reichen, was Gott ihm dann hier sagt? Gott wiederholt hier ja letztlich nur das, was er ihm bisher gesagt hat. Er argumentiert nicht, er lässt kein Wunder geschehen. Er redet weiter, sagt ihm das Bisherige nochmal in dieser bestimmten Situation zu. Wer dich beerben wird? Dein eigener Sohn, von dir gezeugt. Das hat Gott bisher auch schon gesagt. Und was tut Gott hier noch? Gott zeigt Abraham den Sternenhimmel und er sagt ihm auch noch was dazu. So viele Nachkommen, wie du Sterne am Himmel siehst, wirst du haben. Vielleicht kam Abraham dabei ins Staunen. Wow, dieser Sternenhimmel, so gewaltig. Wenn Gott das kann, das er schaffen kann, dann kann er auch mir Nachkommen schenken. Und ganz egal, was der Sternenhimmel in Abraham ausgelöst hat, wie reagiert er auf Gottes wiederholte Zusage? Er glaubt. Er vertraut. Ihm reicht die Antwort Gottes. Gott hat es gesagt, darauf verlasse ich mich. Es ist kein Glaube, ohne alles zu wissen, ohne viel gesehen zu haben. Es ist ein Glaube ohne Beweise. Aber es ist kein Glaube ohne Anhaltspunkte. Gott hatte zu ihm geredet. Er hat Erfahrungen gemacht mit diesem Gott. Und er erlebt, wie Gott auf seine Fragen eingeht. Und dann ging es für Abraham auch hier weiter darum, auch wenn ich noch nicht alles erfahren kann von dem, was Gott gesagt hat, ich glaube ihm trotzdem. Und ich glaube ihm weiterhin. Und dann heißt es hier, und Gott rechnete ihm diesen Glauben zur Gerechtigkeit an. Weil Abraham Gott glaubte, galt er vor Gott als gerecht. Und das ist ein Satz, da sehen wir, es ging schon immer darum, Gott zu vertrauen. Nur so kommt man mit Gott in eine Beziehung, die rein ist, eine Beziehung, wo wir als gerecht vor ihm gelten. Im Neuen Testament wird dieser Satz dreimal wiederholt. In Jakobus 2, in Galater 3 und in Römer 4. Und in Galater 3, da heißt es, ich lese das mal ab Vers 6, ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. So erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber vorausschauend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen wird, verkündigte dem Abraham das Evangelium im Voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Also wir haben hier das Evangelium, sagt Galater. Wir haben das Evangelium in Genesis, in 1. Mose 15. Abraham wurde das Evangelium im Voraus verkündigt. Wie reagiert Abraham? Er glaubte. Er glaubt Gott. Er glaubt ihm, dass er seine Verheißung, die er ihm gegeben hat, erfüllen wird. Welche Verheißungen? Seine Verheißungen, Segen zu bringen, was wir in 1. Mose 12 hatten. Und dass dieser Segen Gottes durch die Familie Abrahams kommt. Und dass Gott das vor allem durch den einen Nachkommen tun wird. So heißt es später im ersten Buch Mose und auch in Galater heißt es das. In deinem Nachkommen werden alle gesegnet werden. Und zwar von einem Nachkommen, Einzahl. Das wusste Abraham. Darauf verließ er sich. Er schaute auf den Messias. Jesus sagte einmal in Johannes 8, Abraham jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn und freute sich. Abraham hatte vor Augen, dass irgendwann ein Messias kommt. Er wusste, dass Gott durch einen so überaus besonderen Menschen Heil schaffen wird. Er wusste, dass das nur dadurch geht, wenn Gott selber das tut. Und so glaubte er Gott in allem. Er vertraute sich ihm vorbehaltlos an. Und dadurch und nur dadurch wurde Abraham vor Gott gerechtfertigt. Was heißt es, gerecht zu sein oder Gerechtigkeit zu haben? Es heißt, Gottes Maßstäben zu entsprechen. In der Geschichte der Bibel ist es so, am Anfang waren die Menschen gerecht. Seit dem Sündenfall war es dann nicht mehr so. Die Menschen entsprechen nicht mehr den Maßstäben Gottes, von Natur aus nicht. Das Böse, die Sünde, bemächtigt sich ihrer von Geburt an. Das Einzige, was aber daran etwas ändert, und zwar bis heute, Gott erklärt dich für gerecht. Er spricht dich frei von deiner Schuld, vergibt deine Schuld. Und das tut er allen, die sich ihm anvertrauen, auch dir. Wenn du dich ihm anvertraust, weil du weißt, mein Problem gegenüber Gott ist so groß, dass nur Gott selbst es lösen kann und er dafür einen Messias schicken muss, der leiden wird. Bei Abraham war das so. Er wusste nicht alle Details über den Messias, wahrscheinlich auch sowas wie seinen Namen nicht. Aber er wusste, mein Leben wird nur durch ihn gerechtfertigt. Ich kann mich nicht selbst rechtfertigen. Ich kann nicht selbst gerecht leben. Und ich vertraue Gott, dass er es tun wird, dass er tun wird, was er verheißen hat, dass er tun wird, was er zugesagt hat. Und ich richte mein ganzes Leben danach aus. Du wirst auch nicht immer alles sehen und verstehen, was Gott wirkt. Und das musst du auch nicht. Du musst nicht die Kontrolle haben. Du siehst genug und du darfst unter Gottes Führung leben. Es ist ein Leben im Glauben. Und nicht im Schauen. Und das alles hat mich ein bisschen an eine Szene aus Indiana Jones erinnert. Indiana Jones, da gibt es Filme über ihn und Indiana Jones ist Archäologe. Wegen ihm wollte ich als Kind auch Archäologe werden. Bis ich irgendwann gemerkt habe, so wie Indiana Jones, ist eigentlich niemand Archäologe. Auf jeden Fall ist er auf der Suche nach einem wertvollen antiken Schatz. Er ist in einem alten Felsentempel unterwegs. Überall gibt es irgendwelche Fallen. Und dann geht er aber den Weg, der auch der richtige ist. Dieser Weg geht irgendwann nicht weiter. Er steht vor einer großen Kluft. Er sieht drüben aber, da geht der Weg weiter. Aber rüberkommen ist unmöglich. Und trotzdem hat er ein paar Anhaltspunkte. Weil er sieht ja, okay, der Weg geht weiter. Und, was er noch hat, er hat das Notizbuch von seinem Vater. Sein Vater, der hatte auch ganz viel zu diesem Schatz schon in Erfahrung bringen können, war auch auf der Suche nach ihm. Und in diesem Buch ist eine Skizze von dieser Kluft und ein Mann, der da einfach drüber geht. Und dann ist in diesem Buch, in dieser Skizze auch noch von einem Sprung des Glaubens die Rede. Ein Sprung des Glaubens, der hier irgendwie vonnöten ist. Aber springen kommt da nicht in Frage, die Kluft ist viel zu groß. Aber vielleicht ist es irgendwie ein symbolischer Sprung. Und dann wagt sich Indiana Jones. Ihm reichen die Anhaltspunkte, die er hat. Er weiß, da muss was sein, darauf vertraut er. Er hebt ganz langsam seinen Fuß, lässt sein Gewicht ganz langsam nach vorne verlagern. Und tatsächlich, er kommt auf und er wird gehalten. Da ist eine unsichtbare Brücke. Sie ist nicht wirklich unsichtbar, nur aus der Perspektive sah man sie überhaupt nicht. Wenn man wie auf diesem Bild hier von der Seite schauen könnte, würde man sie sehen. Also es ist ein Sprung des Glaubens. Und so ist es beim Christwerden auch. Und auch danach sind es Schritte im Glauben, die man geht. Und die sind nicht unsicher. Es ist die Frage, wie gut du das kennst, worauf du vertraust. Du kannst dich auch ein Leben lang mit Lebenslügen sicher fühlen. Bei Gott kannst du eine Menge Anhaltspunkte haben, keine Beweise, nicht immer so viel Sicherheit. Du bekommst nicht immer so viel zu sehen, wie du es gerne hättest, weißt es vorher manchmal nicht, wie der nächste Schritt aussehen wird, weißt nicht, wie das gesamte Glaubensleben aussehen wird, wie der erste Schritt sein wird. Deshalb, du wirst es wagen müssen, zu glauben. Nur so kommst du mit Gott in eine Beziehung. Und auch nur so lebt man mit Gott in einer Beziehung. Eben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Gott hat diese Welt so eingerichtet, dass das Leben für uns Menschen so darin geht, dass wir ihm vertrauen müssen. Die Beziehung zu Gott, das Richtige durchs Leben gehen, es ist kein einmaliges Übergabegebet, sondern es ist die Entscheidung, sein Leben grundsätzlich anders zu führen. Immer so zu führen, im Vertrauen auf Gott und auf das, was er ist und auf das, was er tut und auf das, was er gesagt hat. Wir leben im Glauben. Das war der erste Punkt. Und wir machen weiter mit dem zweiten Punkt, ein fester Bund. Und da ist es so, nachdem Abraham Gott weiterhin oder nochmal verstärkt vertraut, fragt er trotzdem nochmal was nach. Gott hat da eine andere Verheißung hier wiederholt, die er ihm vorher auch schon gegeben hat, die Verheißung des Landes. Dieses Land soll dir gehören. Und er sagt ihm auch, Vers 7, hier, Abraham, du hast ja schon einige Dinge mit mir erlebt. Ich habe dich aus Ur in Chaldäa herausgeführt. Und daraufhin fragt Abraham auch da eben nochmal nach, Vers 8. Herr, woran soll ich erkennen, dass dieses Land Kanaan mir gehören wird? Hast du irgendwas, was du mir da an die Hand geben kannst? So, und dann geht Gott einen großen Schritt weiter. Er sagt ihm, Abraham, hol mir mal ein paar Tiere. Okay, also das ist jetzt nicht die Art von Bestätigung, mit der Abraham hier gerechnet hat oder mit der vor allem wir nicht gerechnet haben. Trotzdem geht Gott damit einen entscheidenden Schritt weiter. Er schließt hier einen Bund mit Abraham. Das Zerteilen der Tiere, das macht man in der damaligen Zeit, wenn man mit jemandem einen Bund geschlossen hat. Also wo sich zwei Vertragspartner geeinigt haben, das und das machen wir zusammen, das und das ist jeweils unsere Verantwortung und das passiert, wenn einer von uns gegen den Bund verstößt. Und das Ganze lief so ab wie hier, man zerteilt ein Tier, legt die Hälften einander gegenüber und man lässt aber ein bisschen Platz dazwischen, sodass man zwischendurch gehen kann. Und dann gehen beide Bundespartner zwischen diesem Tier durch und sagen sich, wenn einer von uns beiden sich nicht an das hält, was wir verabredet haben, soll man mit ihm das machen, was mit dem zerteilten Tier passiert ist. Also beide verpflichten sich auf ihr Leben, sich zu den und den Dingen mit dieser Konsequenz zu sterben, wenn man sich nicht daran hält, wenn sich einer von beiden nicht daran hält. Und dann haben wir hier wirklich eine große und entscheidende Sache. Gott gibt Abraham nicht nur eine Verheißung. Eine Verheißung, ein Versprechen Gottes ist ja schon eine absolute Garantie. Hier haben wir jetzt einen Bund. Und ein Bund ist noch fester wie eine Verheißung. Gott sagt nicht nur, ja, das und das werde ich tun, sondern der Allmächtige vereidigt sich. Er schwört Abraham bei seinem eigenen Leben, wie es in Hebräer 6 heißt. Und er sagt ihm, wenn ich mich nicht daran halte, ist es aus mit mir. Also Gott geht all in. Das wird passieren. Und wenn nicht, dann höre ich auf, Gott zu sein. Und natürlich, Gott wird nicht aufhören, Gott zu sein. Das wird er nicht machen. Aber das heißt im Umkehrschluss, Gott wird auf jeden Fall seinen Teil der Verabredung einhalten und Abraham das Land geben und die Verheißungen erfüllen. Was ist Abrahams Verantwortung bei dem Bund? Was muss er tun, damit er nicht wie das Tier zerteilt wird? Oder anders gefragt, ab wann ist von ihm der Bund übertreten? Muss er da überhaupt was tun oder kann er das überhaupt tun? Ist Abraham durch die Tiere durchgegangen? Nein, er hat geschlafen. Gott ist alleine durch. Rauch und Feuer, wie es im Text heißt, eine Gotteserscheinung. Gott ist alleine durch. Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen, einen völlig einseitigen Bund. Gott allein übernimmt die volle Verantwortung für den Bund. Er übernimmt die Verantwortung für die weitere Geschichte Israels. Und dann stimmen die Aussagen eines Auslegers, der mal gesagt hat, Abraham erlebt hier Gottes Gnade. Er bekommt sozusagen einen Blankoscheck. Er kann diesen Bund nicht brechen. Gott wird dafür sorgen, dass diese Versprechen, die er Abraham gegeben hat, in Erfüllung gehen. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Vertrag? Wie einseitig ist das, dass Gott hier die volle Verantwortung für Abraham übernimmt? Für Abraham bedeutet das, ich kann mich fallen lassen in Gottes Hände. Zitat Ende. Und liebes Kind Gottes, das Gleiche gilt von dem Bund, den Gott mit dir in Jesus Christus geschlossen hat. Und dieser Bund mit Abraham, der hat ganz viel zu tun mit dem Bund, dem neuen Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat. Da gibt es zahlreiche Verbindungen, wie die Stelle in Galater 3, das hat miteinander zu tun. Der baut darauf auf, der neue Bund, auf diesem alten Bund mit Abraham. Und dann sagt Jesus beim Abendmahl, das wir nachher feiern, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesu Blut, das er für uns vergossen hat, besiegelt einen Bund zwischen Gott und uns. Mit seinem Tod setzt Jesus diesen Bund ein und sagt, ich sterbe für eure Schuld. Und das tut nur Jesus. Das ist genauso einseitig. Gerechtfertigt komplett vor Gott aus Gnade, allein durch das, was Jesus tut, was Jesus getan hat schon für uns. Er stirbt für deine Sünde, die wir gegenüber Gott hatten. Und das völlig einseitig, ohne dass du irgendwas dazu tun musst. Und auch das bewirkt, du kannst dich einfach fallen lassen, weil du weißt, Gott selbst spricht mich gerecht. Er wird mich nicht verdammen und er hat mir einen Bund dazu gegeben, der nur an ihm hängt, der nicht an dem hängt, wie ich damit umgehen werde oder wie ich weiterleben werde, der nur daran hängt, was er getan hat und wie ich darauf reagiere. Er war bereit, dafür zu sterben, damit dieser Bund in Kraft tritt. Am Kreuz zerschlagen und durchstochen. Er allein erwirkt Erlösung, Segen, Leben in Ewigkeit. Das, was er Abraham vorher verheißen hatte. Segen für alle Völker. Segen für alle, die mit Abraham glauben. Und ein ewiges, herrliches Vaterland. All das gibt er. Jesus schenkt es uns. Und das ist so sicher wie nichts auf dieser Welt, weil der allmächtige Gott selbst dafür gestorben ist. Wenn er Unmögliches tut, wie leicht sollte es ihm sein, das Mögliche zu tun. Darum verlass dich darauf. Wenn du Kind Gottes bist, wenn du Gott glaubst und vertraust, dann hängt dein Schicksal an dem, der für dich gestorben und auferstanden ist. Dann hängt dein Schicksal oder dann ist das, was die mächtigste Person im Universum mit dir vorhat, das wurde geklärt und er ist die mächtigste Person. Dann kann niemand daran was ändern. Dein Leben ist in seiner Hand geborgen. Egal wie wenig du seine Liebe gerade spürst oder egal, ob du sie gerade in irgendwelchen Sachen siehst, glaube dem, was Jesus dir gesagt hat. Glaube dem Bund, den er mit dir geschlossen hat. Nachher beim Abendmahl nimm Brot und Wein und denke daran. Er hat dich lieb, er hat dir vergeben und er wird immer bei dir sein. Und er wird die ewige Herrlichkeit mit dir teilen. Wir leben im Glauben und noch nicht im Schauen. Und dabei haben wir aber einen absolut festen Bund. Und das war der zweite Punkt, ein fester Bund. Und dann möchte ich hier noch auf eine letzte Sache eingehen, die auch in diesem Kapitel steckt. Weil genau das eine Sache sein kann, die einen davon abhält zu glauben. Und das ist unser dritter Punkt, ein gerechter Plan. Und da kann man auch einfach beim Lesen drüber stolpern. Wenn man diesen Text liest an einer Stelle oder an mehreren Stellen, aber an dieser einen Stelle, wo Abraham ja Sicherheit haben will. Okay, gibt Gott mir das Land. Dann fängt das mit den Tieren an, Abraham schläft ein, Gott schließt einen Bund mit ihm. Aber er hat ihm auch davor noch was zu Abraham gesagt, als er eingeschlafen ist, vor dem Bundesschluss. Und was sagt er da in Vers 13? Also Abraham, du kannst dir ganz sicher sein, deine Familie wird viele Jahre in einem fremden Land wohnen, das ihnen nicht gehört und wo es ihnen auch gar nicht gut gehen wird. Also kriegt Abrahams Familie das Land Kanaan? Ja. Aber davor müssen noch andere Dinge passieren. Und das wusste Abraham bisher nicht. Er hat Gott vertraut und auch zu Recht. Aber dann führt Gott Dinge ein, die Abraham vielleicht genauso wie uns manchmal wie Umwege erscheinen und uns auch gar nicht passen. Wo wir Entbehrungen erleben, wir große Schwierigkeiten erfahren. Aber es sind Gottes gute Pläne. Und man muss auch nicht von Anfang an wissen, wie der ganze Glaubensweg verlaufen wird. Man muss Gott vertrauen. Und dann offenbart er einem nach und nach das, was wir wissen sollen. Und er ist dabei. Er ist dabei, wenn er uns durch das führt, was zu seinem Plan mit uns mit dazugehören muss. Und Abraham lernt hier, nachdem er angefangen hatte zu vertrauen, was noch alles Teil von Gottes Plan ist. Erstmal ist für seine Familie nichts mit Sicherheit. Beziehungsweise er würde in Frieden sterben dürfen, aber das Schicksal seiner Nachkommen ist eine andere Sache. Da wird es Schwierigkeiten geben. Lange, harte Jahre der Knechtschaft in Ägypten. Aber auch sie sind Teil des Planes Gottes. Das heißt nicht, dass Gott alles, was dort passieren wird, er das aktiv gewollt hat und er selbst herbeigeführt hat. Manche Dinge davon lässt er auch geschehen. Aber auch die gebraucht er. Und dann ist es hier so, dass in diesem Plan Gottes auch andere involviert sind. Nicht nur die Familie Abrahams. Auch die anderen hat Gott im Blick. Und auch bei denen geht es ihm um Gerechtigkeit. Und dann hat er bei seinem Plan auch was mit den Ägyptern vor. Er hat auch was mit den verschiedenen kanaanischen Völkern vor, die hier am Ende genannt wurden. Und was Gott mit seinem Volk vorhat, das mit den Glaubenden, mit den Nachkommen Abrahams, was Gott mit ihnen vorhat, das hat auch mit denen zu tun, das hat auch mit dem was zu tun, was er mit den anderen vorhat. Also Gott will andere durch sein Volk positiv beeinflussen. Sie sind zum Segen eingesetzt für die anderen. Und dann kündigt Gott hier aber an, diese anderen Völker, ich werde sie richten. Auch da geht es mir um Gerechtigkeit. Und das ist einerseits drohend, Gottes Gerechtigkeit. Andererseits zeigt es aber, dass Gott auch mit ihnen an sich was Gutes vorhat. Gerechtigkeit ist was Gutes. Und dann ist es so, diese anderen Völker können durch Israel Gott kennenlernen. Und sie können Gerechtigkeit bekommen. Und sie können gerettet werden. Wir sehen das später zum Beispiel bei einer einzelnen Kanaaniterin wie der Rahab. Oder man sieht es auch bei Israels Auszug aus Ägypten. Bei der 10. Plage, da bekommen die Israeliten gesagt, wie sie sich vor der Plage schützen können. Sie sollen ein Lamm schlachten, das Blut dann an die Türpfosten streichen und dann wird der Todesengel in der Nacht an den Häusern, wo Blut dran ist, wird da dran vorbeigehen. Weil was ist bei den Häusern, wo Blut dran ist? Da drin wohnen Menschen, die Gott vertrauen, die seinen Worten glauben, die ihm vertrauen. Deshalb machen sie das ja mit dem Passa und dem Lamm und dem Blut. Sie vertrauen Gott. Und wenn du damals als Ägypter in Ägypten gelebt hättest und dann siehst du deinen israelischen Nachbarn Blut an seine Türen schmieren, du hättest ihn gefragt, ey, was machst du da eigentlich? Er hätte dir gesagt, ja, weißt du, es hat mit dem zu tun, was hier in letzter Zeit auch schon passiert ist. Gott hat was vor. Gott will Gerechtigkeit und auch bei euch. Und ihr sollt uns ziehen lassen. Und ihr habt jetzt noch eine Chance und danach ist vorbei. Gott hat uns gesagt, dass wenn wir ein Lamm schlachten und Blut an die Türen schmieren, dann werden wir verschont und können endlich in unser Land gehen. Und dann hättest du als Ägypter vielleicht gefragt, echt? Und was passiert, wenn wir ein Lamm schlachten und das Blut an die Tür schmieren? Weiß nicht, da hat Gott nichts direkt zu gesagt, hätte der Israelit vielleicht gesagt. Aber probier es doch aus. Unser Gott ist gerecht und unser Gott hat an jedem Menschen Interesse. Wenn ihr ihm vertraut, wahrscheinlich wird er euch auch verschonen. Vielleicht gab es Ägypter, die das gemacht haben. Wenn sie Gott geglaubt haben, hätte Gott sie verschont. Und dann gibt es direkt nach dieser 10. Plage den interessanten Vers, dass nicht nur Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind. Schaut mal in 2. Mose Kapitel 12, Vers 37 und 38, da heißt es, eben nach dieser Nacht, nach dem Passa, nachdem das alles passiert ist, heißt es in Vers 37, nun brachen die Söhne Israel auf aus Ägypten, der Auszug, etwa 600.000 Mann zu Fuß. Das sind die 600.000 Israeliten, die wir auch später in den Geschlechtsregistern haben, Familien erfasst. Und dann heißt es weiter, also die zogen aus, die Israeliten, dann heißt es weiter, Vers 38, es zogen aber auch viele Nicht-Israeliten mit ihnen hinauf. Dazu Schafe und Rinder, sehr viel Vieh. Also mit ihnen sind auch andere Volksgruppen mit ausgezogen, die alle zusammen gemischte Völker genannt werden oder Nicht-Israeliten hier in dieser Übersetzung. Vielleicht ein paar Ägypter, vielleicht noch andere, die zu der Zeit ebenfalls Sklaven der Ägypter waren. Sie sind mit Israel ausgezogen. Wahrscheinlich, weil sie erlebt haben, wie Gott in Ägypten wirkt und sie angefangen haben, Gott zu glauben und ihm folgen wollen. Sie Teil dieser Glaubensgemeinschaft sein wollen. Auch sie ziehen hiermit aus. Und das war mit ein Ziel von Gott in Ägypten mit diesen Plagen, dass alle erkennen, dass er der wahre Gott ist. Und sie anfangen zu glauben. Und dann richtet Gott die Ägypter nicht einfach so. Er ist geduldig mit ihnen. Er hatte ihnen auch viele Jahre viel Gutes geschenkt und ihnen auch die Gelegenheit gegeben, ihn kennenzulernen. Gott richtet niemals einfach sofort. Einfach so richtet er niemals. Und auch bei den Amoritern, die hier in diesem Text vermutlich stellvertretend für alle Stämme Kanaans stehen. Auch bei den Amoritern wartet er, bis das Maß der Schuld voll ist, wie es in Vers 16 heißt. Er gibt ihnen Zeit, dass sie sich ändern. Er gibt ihnen Zeit, dass sie nach ihm fragen und dass sie glauben. Und dann, was soll Gott denn machen? In Kanaan, das waren zum Teil grausame Völker, die ihre Kinder geopfert haben, andere schlimme Dinge getan haben. Ist es da nicht gut, wenn Gott hart eingreift? Und dann ist es spannend, dass dieses Thema dieses strafenden Gottes hier in diesem Kapitel drinsteckt, wo es darum geht, an ihn zu glauben. Und wenn du heute hier bist und diese Sache ist für dich schwer verdaulich und hindert dich, an so einen Gott zu glauben, will ich dir sagen, ja, ich kann dich verstehen, ein harter Richter, der später hart gegen diese Völker vorgeht. Das ist schwer verdaulich. Und ich kann da jetzt auch nicht alles zu sagen, was es dazu zu sagen gäbe. Aber hier vom Kontext des Kapitels her, glaube ich, dürfen wir bei dieser Anfrage eben nicht stehen bleiben, sondern uns weiter fragen, warum macht Gott das denn? Und er macht es niemals grundlos, sondern er tut es wegen Sünde. Und weil Sünde so böse sein kann. Und er ist ein Gott, der Gerechtigkeit will. Und sein Richten sollte mich und es sollte dich dazu bringen, ihn zu fürchten. Es ist gefährlich, sich gegen diesen allmächtigen und gerechten Gott zu stellen. Aber was du tun kannst, ist ihm glauben. Der Richter ist gleichzeitig ein liebender Vater. Und das ist nicht irgendwie paradox oder komisch, sondern erzürnt über das Böse aus Liebe. weil er ein Vater mit einem liebenden Herz ist, der das Böse nicht mit ansehen kann. Und so sind es nicht zwei Seiten Gottes, die da irgendwie in ihm strecken, sondern eine. Es ist die eine liebende Seite, die so sehr liebt, dass sie Böses nicht mit ansehen kann. Dann müssen wir alle lernen, Gott zu vertrauen, so wie er ist. Bei dem, was er tut, müssen lernen, ihm zu vertrauen. Und wir können das hier sehen, Gott ist gerecht. Und er handelt gerecht bei seinen Verheißungen. Er verheißt nicht, irgendetwas Ungerechtes zu tun. Und dann habe ich selbst auch irgendwann mal übernommen, was uns ein Bibelschullehrer mal von sich erzählt hat. Er hat gesagt, ich zweifle nicht an der Gnade Gottes. Irgendwann habe ich das einfach mal entschieden, nicht an der Gnade Gottes zu zweifeln. Egal, was gerade ist, Gott ist gnädig, Punkt. Ich habe das übernommen, ich habe das für mich mit der Formulierung aus Psalm 62, Vers 12 und 13 übernommen. Woran ich nicht zweifle, ist Folgendes. Eines hat Gott geredet, zwei Dinge sind es, die ich gehört habe, dass die Macht bei Gott ist und dein Herr, die Gnade. Zwei Dinge sind es, die fest sind. Er ist gnädig und er ist mächtig. Das hinterfrage ich nicht. Das habe ich entschieden zu glauben und da werde ich nicht immer wieder drüber nachdenken. Und so will ich auch dir das zusagen, egal wo du stehst in deinem Leben vor Gott. Glaube, auch wenn du manches nicht verstehst. Vertraue auf das Fundament, das Gott dir sein will. Such dieses Fundament. Ringe darum. Befrage Gott dazu und lebe in allem im Vertrauen auf ihn, der gnädig und mächtig ist. Amen. Damit sind wir am Ende des Gottesdienstes und ich wünsche euch allen noch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche und möchte uns noch den Segen Gottes zusprechen aus dem Hebräerbrief. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus. Er vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.